Gut. Wir sind in der Offenbarung, Vers 15, Kapitel 22. Wir nähern uns langsam am Ende und hier am Ende fasst der Herr in der Bibel nochmal zusammen. Und was uns hier begegnet, ist praktisch einer der sogenannten Sündenkataloge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir die Texte gesehen hatte, habe ich mir überlegt, wie viel es denn so Hauptsündenkataloge in der Bibel gibt. Und ich habe gedacht, naja, die kann man streifen, sind ein paar. Als ich sie aber näher sah, habe ich vollkommen erschrocken. Ich hätte 5 bis 6 getippt, das sind allein die Hauptsündenkataloge sind 22. Man sieht hier in der Bibel eigentlich letztendlich mit einem Blick, um was es eigentlich geht. Wir sind heute in einer humanistischen Gesellschaft, wir sind heute im Abfall der Christenheit und du hast bei den Gläubigen auch den Eindruck, dass sich um alles dreht, bloß nicht mehr um das, was wirklich geht. Und ich denke, es muss einfach klar sein und es müsste ein paar übrig bleiben, auch als Überrest für die Gemeinde Jesu, die noch begreift, um was es geht. Und es geht letztendlich bei der Erlösung, beim Evangelium, grundsätzlich nur um die Vergebung der Sünde. Das ist das Zentrum. Der Herr Jesus ist gekommen, um Menschen von der Hölle zu retten. Und es ist so, obwohl wir als Gegner der Teufel haben, obwohl wir als Gegner unser eigenes Fleisch haben, unser eigenes Herz, gibt es bloß eines, an dem wir letztendlich zu Fall kommen werden, das ist die Sünde. Letztendlich geht es bei allem um die Sünde. Das wollen die Leute nicht hören, das ist mir auch klar, aber es spielt keine Rolle, ob sie es hören wollen. Die Bibel lehrt hier eindeutig und das möchte man auch heute ansehen. Die Bibel sagt hier am Schluss von der Offenbarung, nochmals zusammenfassen, dass kein Irrtum entstehen kann, in einer unzweideutigen Klarheit. Draußen aber sind die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener. Und jeder, der die Lüge liebt und tut, da steht das Wort verzählisch liebhaben. Das heißt, der sich hier hingibt, der wirklich darin lebt. Ich habe hier auf dem Zettel gesagt, erstens allgemein, zweitens spezifisch. Es ist mir wichtig, wenn die Bibel bestimmte Sünde nennt, wo sie sagt, wer in diesen Sünden wesensmäßig lebt, ist hundertprozentig ausgeschlossen vom ewigen Leben, das ist absolut ernst zu nehmen. Das ist kein Spaß. Das ist auch nichts, wo man dann einfach drüber gehen kann, auch theologisch, und sagt, naja, wir haben ja Vergebung der Sünde. Die Bibel sagt hier was Glasklares. Sie sagt hier, es gibt Sünde. Und im Volksmund ist es ja so. Einfach lass mir mal das Beispiel vom Alkohol nehmen. Man sagt, wenn jemand im Alkohol gefangen ist, sagt man, er säuft. Das ist die erste Stufe. Wenn man dann sagt, der säuft, dann weiß man, Alkohol gefangen. Wenn man aber ausdrücken will, dass es schon wesensmäßig ist, dass es der Normalzustand ist, dass das jetzt etwas ist, das bereits bekannt ist, das zum Normale gehört, dann sagt man, er ist ein Säufer. Dann nimmt man es Hauptwort. Und genau so geht die Bibel hier vor. Sie nimmt hier Hauptwörter in der Regel, um zu zeigen, es sind hier nicht, dass jemand einmal so eine Sünde begangen hat, sondern es geht darum, dass jemand in diesen Sünde lebt. Und er sagt hier, Hunde spielt für Unreinheit, Speichellecker sind Hunde, Zauberer, da steht das griechische Wort Pharmakeia, das heißt, es hat auch mit Drogen zu tun. Die Unzüchtige, das ist das Wort, wo es sonst, kann man auch mit Hurerei übersetzen, bloß unzüchtige Spreiter. Hier steht Pornoia und Porne ist die Hure. Die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge, das könnte man übersetzen, wesensmäßig liebt und sie tut. Hier unterm Strich, und zwar zum Beispiel, wo es hier heißt, wer die Sünde liebt und sie tut, bei dem tut, steht das Wort, ist ein Partizip, und es steht im Präsens aktiv. Gegenwartsform ist im Deutschen ja so, wenn es dann noch als Partizip kommt, da heißt es, können wir praktisch übersetzen, der die Lüge liebt und sie praktisch die ganze Zeit tut. Das ist ein Dauerzustand, das ist der Normalzustand, das ist das, wo er drin lebt. Und ich denke, jetzt können wir fragen, was juckt es uns gläubig oder was interessiert es uns, wenn wir die Endzeit ansehen. Ich denke, dass Gott es nicht umsonst am Schluss der Bibel als Warnung reingeschrieben hat. Ich möchte ja aus dem Grund das als Aufhänger nehmen heute Abend, um die Sündenkataloge anzugucken, um zu beweisen, dass dieser Vers letztendlich nur der Schlusspunkt in einer Kette ist, die durch die ganze Bibel, vor allem das Neue Testament, durchgeht. um dann, so Gott will, das nächste Mal die Einzelsünder uns anzusehen, dass man sieht, wo die Gefahr ist. Dieser Sünderkatalog, der beginnt, also sagen wir, der erste Sünderkatalog, der jetzt wesensmäßig hier eine Rolle spielt, der beginnt im Matthäusevangelium. Ich möchte aber zuerst Jakobus 1,15 dazu lesen. Denn wenn die Begierde, da steht das Wort, das früher nach altdeutschem Sprachgebrauch mit Lust übersetzt wurde. Man hat es bloß jetzt nicht mehr mit Lust übersetzt, weil Lust inzwischen schwächer geworden ist. Begierde ist mehr wie Lust. Lust heißt nicht, ich habe Lust, Eis zu essen, sondern Begierde heißt, das ist das, was negativ ist, was hier als wirklich Begehren, so wie es in 10 Geboten steht, du sollst nicht Begehre gemeint ist. Und dann heißt danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jetzt müssen wir einfach nochmal ganz nüchtern uns vergegenwärtigen, um was geht es beim Evangelium. Es geht letztendlich um die Sünde und es geht darum, dass Sünde als logische Folge immer Tod hervorbringt. Und dieser geistliche Tod, wenn ein Mensch in diesem geistlichen Tod letztendlich stirbt, dann wird er dem zweiten Tod begegnen, nämlich der ewige Verdammnis. Und das ist das Entscheidende. Und darum sagt die Bibel, draußen sind, wer diese Sünde nicht loskriegt, wenn hier keine Lösung kommt, dann hat er das Problem, dass die Folge der Sünde letztendlich eintritt. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge ist der Tod. Das ist einfach Fakt, die Tatsache. Und wenn wir jetzt einmal das angucken, dann sehen wir, wie die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite, ich nehme jetzt nur mal das Neue Testament, diese ganze Sünde-Thematik beleuchtet. Und wenn Gott es nochmal als Schlusspunkt setzt, und ich möchte es auch heute so sehen, das, was unser Vers darstellt, ist nur der Schlusspunkt vor der Kette. Um zu sehen, wie die Bibel hier eine ungeheure Warnung aufrichtet. Und man muss die Gläubigen heute sagen, auch die Gläubigen müssen sich hüten vor der Sünde. Es gibt nur eines, wo ein Gläubiger letztendlich zu Fall kommen kann, das ist Sünde. Die anderen Dinge sind alle zweitrangig. Und das ganze Elend, das ein Mensch trifft, hat im Endeffekt, im Tiefsten, mit Sünde zu tun. Jetzt können wir sagen, es hat doch nicht jeder gesündigt, der ins Elend kommt. Es ist letztendlich so, es gibt eine Sünde, die jetzt hier wenig auftaucht. Aber ich sage es einmal vorsichtig, es gibt die Sünde des Unglaubens. Oder die Sünde, wo man sich nicht an die Schrift hält. Und auch diese Dinge wirken genauso, wie wenn man stiehlt oder wenn man lügt. Sie wirken genau gleich. Die haben eine Wirkung. Das ist eine Auswirkung, und zwar gravierend. Matthäus 15, Vers 18. Der Herr Jesus geht hier hin, erklärt, dass es hier nicht um letztendlich zweitrangige Dinge geht. Ich lese ab 19. Eigentlich müssen wir 19 nehmen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Dieser Sünderkatalog zeigt, wo eigentlich der Sitz ist. Und um das geht es mir heute Abend, dass wir unzweideutig begreifen, wo das alles herkommt. Die Bibel sagt hier, diese Dinge kommen aus dem Herzen. Das heißt, das Herz des Menschen ist letztendlich das Problem. 1. Mose 6 sagt, das Herz des Menschen ist letztendlich dieses bösartige Gebilde, das alles hervorbringt. Das Herz des Menschen ist durch und durch böse, auch das Herz des Bekehrten. Wenn ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, mit seinem Herz letztendlich ins Fleisch fällt, wenn er ins Fleisch geht, dann wird er diese Dinge wieder hervorbringen. Es muss uns einfach klar sein, wir haben das nicht los. Das ist ja das, wo der Paulus schreit in Römer 7. Wann endlich hört es auf? Dann sagt er ganz klar, wenn der Leib aufhört. Das heißt, wenn die Entrückung geschieht oder wenn er stirbt oder wenn die Auferstehung ist. Das heißt, der Moment, wenn er der andere Leib kriegt, wenn er in der andere Zustand geht, in die andere Form des Reiches Gottes, wenn er überwechselt, oder nicht. Solange wir im Leib sind, im Fleisch, haben wir mit dem zu kämpfen. Und der Sitz, wo das alles herkommt, das Offenbarung 22, Vers 15, das ist nur ein Teil des Ganzen. Es kommt aus dem Herzen. Das muss uns klar sein. Darum geht der Kampf des Gläubigen immer ums Herz, nicht um andere Dinge. Der Teufel ist raffiniert. Der Teufel redet den Gläubigen alles ein, was man sich vorstellen kann, um was es geht. Nur nicht um Sünde. Nur nicht ums Herz. Das kann man auch sehr schön theologisch machen. Aber man sagt, ja, ja, wir haben doch Vergebung der Sünde. Wir haben doch. Das ist kein Thema mehr. Von wegen. Thema geht quer durch. Und hier, die Folge von dem allem, sagt die Bibel, ist Verunreinigung. Das heißt, es macht uns unrein vor Gott. Und da Jesus gekommen wegen der Reinigung. Das heißt, das ist das Urproblem. Der zweite Sünderkatalog, ich springe jetzt einfach mal aus die Evangelien raus, in die Lehrbriefe rein, weil dort ist ja die Lehre für die Gemeinde Jesu Christi. Römer 1, 18 bis 32, ein riesiger Katalog. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jetzt wird erklärt, jetzt entfaltet sich der Katalog. Denn obgleich sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des Unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild des vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihres Herzens, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung, steht der Wort, das heißt eigentlich eher der Vollerkenntnis, würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesfrechter, Frevler, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie nicht es nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also ein ungeheurer Sünderkatalog. Und dieser Sünderkatalog, der zeigt, dass dieses böse Herz, Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, dieses ganze Böse, was hier genannt wird, letztendlich ausspuckt. Und das Ganze führt dazu, dass Gott Gericht über muss. Jetzt kann man natürlich hingehen. Heute bin ich jetzt mir vorgelesen in der Zeitung, heute kommt so ein Unsinn in der Zeitung, da steht zum Beispiel, wir gehören Gott und Gott gehört uns. Man sieht hier genau das, was hier geschrieben steht, wo es heißt, dass letztendlich der Mensch in den Mittelpunkt kommt und nicht mehr Gott. Es interessiert nicht mehr, was Gott sagt, sondern was den Menschen passt, was sie gerne haben, was ihnen gefällt. Und hier siehst du ganz einfach, wie die Menschheit, wenn man das jetzt vergleicht, 10 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück, 40 Jahre zurück, siehst du noch im Krieg, nachdem die Gerichte Gottes eingeschlagen haben, haben sie schon nur gewusst, was Sünde ist. Sie haben gewusst, was Ehebruch ist, sie haben gewusst, was Lüge ist, sie haben gewusst, was Stehlen ist, sie haben zum Beispiel gewusst, dass hier diese ganze sexuelle Verirrung, hier ist Homosexualität speziell genannt, Sünde ist. Und wir überhaupt nicht überlegen. Es ist Sünde. Absolute Sünde. Genauso Sünde wie Mord, Totschlag, Lüge, Stehlen. Das gehört alles dazu. Und die Bibel sagt hier, das Ganze ist letztendlich die Ausgeburt des verlorenen Herzens. Das ist die Ausgeburt dessen, was immer Mensch sein Herz sich tummelt. Und sie geht sogar so weit, dass sie sagt, bestimmte Sünde sind die Folge, weil Gott Menschen dahin gibt. Und das schlimmste Gericht ist nicht, dass Gott zum Beispiel einen Menschen tötet. Schlimmste Gericht ist nicht, dass Gott einen Menschen unter Druck setzt, ihm Übles schickt, sondern das schlimmste Gericht ist, wenn Gott den Menschen gehen lässt. Wenn er dahin gibt, wenn er einfach tun lässt, was er will, dann ist der Mensch haltlos verloren, dann wird er zur Bestie, dann wird er zur Katastrophe, und dann kommt genau das raus, was hier geschrieben steht. Steht nicht umsonst am Anfang vom Römerbrief. Der dritte Sünderkatalog, der steht in 1. Korinther 6, Vers 9. Und wir finden immer wieder zentral in den Lehrbriefen diese Sünderkataloge. 6, Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Recht Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzediener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, hier ist Homosexualität, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Recht Gottes ererben. Er sagt, ihr seid jetzt gewaschen, aber die Sünde sind ein Problem, die sind da. Und er sagt ganz klar, alle, die das wesensmäßig tun, die in diesen Sünden drinstecken und drin leben, letztendlich, diese sind hier gefährdet. Er sagt, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Folge ist wieder Ausschluss vom Reich Gottes. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Sündenkatalog 4. Selbst im seelsorgerlichsten Brief des Neuen Testamentes, 2. Korinther 4, es kommt was ganz Seltsames, Entschuldigung, 2. Korinther 11, Vers 3 und 4, dort heißt es, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das wohl. Und dann geht's weiter ab, 13 sagt er, falsche Apostel, der Teufel verkleidet sich in den Engel des Lichts. Das heißt, ein Problem von diesem Sündenkatalog ist, dass dann Fälschungen entstehen. Und diese Fälschungen, die ist auch Ausgeburt der Sünde, Ausgeburt von kranken Gehirnen, auch von, ich sag's nochmal vorsichtig, teilweise Gläubigen, die hier verführt werden. Verführung geschieht dann teilweise auch bei Gläubigen, nicht bloß bei den Ungläubigen. Und die Folge davon ist, dass man seine Gesinnung verderbt bekommt. Das heißt, dass die Einstellung Jesus gegenüber kaputt geht und dass die Einfalt gegenüber mal Jesus kaputt geht. Dass dann letztendlich kein normaler, einfältiger Glaube mehr da ist. Einmal sagt einer der Schreiber vom Neuen Testament, sie haben einen zerrütteten Glauben, sie sind gar nicht mehr fähig zu glauben. Und da wird was zerstört, durch Sünde wird etwas zerstört, glaubensmäßig. Und hier sagt, das kommt dann auch zur Fälschung. Das ist auch das Problem, wenn jemand in eine Verführung hineingerät, dann ist das nicht nur die Raffinesse des Teufels, sondern in der Regel war sein Herz bereitet, weil es nämlich sündemäßig nicht in Ordnung war. Wenn Verführung geschieht, ist immer Sünde da. Das muss man ganz nüchtern sehen. Sündenkatalog 5. Galaterbrief 5, Abvers 19. Er sagt hier, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Götzedienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und desgleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, es kommt wieder das, die es tun, die drin leben, die hier drin zu Hause sind, das Reich Gottes nicht ererben werden. Noch etwas, wie die Bibel dauernd sagt, wenn jemand wesensmäßig in solche Sünde verhaftet ist, wird er das Reich Gottes nicht ererben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, diese Kataloge übergreifen sich. Wenn man die jetzt alle zusammenschreiben würde, würdet ihr sehen, es bleibt so ein Kern übrig. Und der Kern ist eigentlich unser Offenbarung 22. Aber drumherum hat es viele, viele Spielarten dieser Sünden. Epheser 5, Vers 3 bis 6. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sie nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, dein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reiche des Christus und Gottes. Jetzt bringt er wieder das Hauptwort, ihr versteht. Er sagt, das sind die Sünde, wenn die jemand tut. Und sobald es zum Hauptwort wird, sobald es zum Normale wird, sobald es wesensmäßig da ist, sagt die Bibel, Ausschluss vom Reich Gottes. So passiert auch der Abfall der Gläubigen, wenn sie hier in die Sünde so zurückgeht. Das ist das, was Hebräer 6 und 10 meint. Wenn wir mutwillig sündigen, wenn das wieder eintritt, der Zustand, dass man so in die Sünde geht, dass letztendlich zum Hauptwort wird, dass es wesensmäßig da mal drin verhaftet ist, dann wird es gefährlich. Jetzt sagt er hier, sagt der Paulus nicht umsonst, weil er hat ja auch gewusst, was da immer rausgeschwätzt wird von wegen, du hast keine Gefahr mehr. In Epheser 5, Vers 6 heißt, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. um dieser Dinge willen, er sagt zu den Gläubigen, lasst euch nicht verführen, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, so wären nun nicht ihre Mitteilhaber. Wegen diesen Dingen straft Gott die ungläubige Welt. Und sobald der Gläubiger Mitteilhaber ist, passiert genau das Gleiche, wo man sagt, flieht aus Babylon, dann werde ich der Strafe mitteilhaftig. Also, ich habe es ja schon öfters erzählt, wenn du mal erlebst, wie Gott auch ein Gläubiger, wenn er in solche Sünder verhaftet ist, einfach tötet, 1. Korinther 5 zum Beispiel, wo das genau beschrieben wird, dann siehst du das ein bisschen anders. Dann siehst du plötzlich, was es von heiliger Ernst ist, dass wir mit der Sünde nicht spielen können. Kolosser 3, 5 bis 8. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebte. Nun aber legt auch dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Er sagt hier, hört auf mit dem, das Nächste, und lügt einander nicht an. Er sagt, der Gläubige muss das ausziehen. Natürlich hat der Gläubige wesensmäßig Vergebung der Sünde. Natürlich ist der Gläubige von dem gereinigt. Aber die Gefahr der Sünde hört nicht auf. Das ist ja der große Irrtum von manchen Lehrrichtungen, dass sie glauben, die Gefahr der Sünde hat aufgehört. Du kannst streben, was du willst, eben nicht. Sondern die Bibel sagt, da ist eine ungeheure Gefahr, dass das, was die Ungläubigen treiben, dass der Gläubige infiziert wird, und zwar wesensmäßig. Da sitzt die Gefahrenquelle auch für den Gläubigen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 8. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes gefäßischer Körper, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in diesen Angelegenheiten übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer über all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in euch gegeben hat. Jetzt haben wir wieder etwas. Man sieht jetzt, wenn man jetzt die ganze Palette durchguckt, dann sieht man die Sünderkataloge. Es beginnt im Herz. Dort sitzt die Gottlosigkeit, dort sitzt die Ungerechtigkeit. Daraus kommen Fälschungen. Das Fleisch ist die Wurzel, wo das Ganze aufkocht. Ungehorsam, unsere Glieder, die auf Erden sind, dort ist drin. Und die Bibel sagt hier wieder, Unzucht, Unreinigkeit, der Körper, das Gefäß ist das Problem. Das heißt, es muss uns klar sein, solange wir in diesem Körper sind, haben wir dem Probleme. Solange wir im Körper sind, solange wir hier auf dieser Welt sind, gibt es Probleme. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist ein Kampf um Sünde, ein Kampf um Reinheit, ein Kampf darum, letztendlich den Wille Gottes zu tun und Gott zu dienen. 1. Timotheus 1, Vers 9 bis 10. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern gesetzlosen, rebellischen, gottlosen, Sündern, unheiligen, gemeinen, solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das heißt, die Sünde führt in der Regel zum Tun. Und das ist der Sündenkatalog. Und wenn das jemand tut, dann letztendlich ist er unter diesem Gericht. Und letztendlich fällt er dann unter das Gericht des mosaischen Gesetzes, das ihn verurteilt, das ihn wieder anklagt. Durch Christus ist er aus dem rausgekommen, ist er frei, hat mit dem nichts mehr zu tun. Aber wenn er wesensmäßig in diese Sünde zurückgeht, kommt das Gericht Gottes, genauso übrigens, Gott wird ihn strafen, Gott wird ihn richten. Wenn wir weitergehen, Sündenkatalog Nummer 10. 2. Timotheus 3. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Hier steht praktisch das Gleiche wie in Matthäus 8, Vers 28. Die besessenen Gadarener, wo die beschrieben werden, wird das gleiche Wort benutzt wie hier für die schlimmen Zeiten. Bei Zeiten statt Kairos, also Zeitpunkte. Das ist also nicht der dauernde Zeit, sondern es sind Zeitpunkte. Und die werden schlimm sein. Die werden sein wie die Besessenen bei den Gadarener. Das heißt, die werden vom Okkultismus, von der Dämonie geprägt sein. Jetzt erklärt die Bibel, was in der Endzeit für einen Mensch geboren wird. Und das geht ja. Wir sind ja in der Endzeit. was dort für ein Mensch geboren wird durch die antichristlichen Kräfte. Und das ist das, was uns dann ergreift als Gläubige, wo sie uns infizieren möchte. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, da steht eher selbstliebend, geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, da steht ein Wort, das müssen wir eigentlich übersetzen, ohne natürliche Liebe. Das heißt, sie richtet sich gegen die eigenen Kinder. Unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich weg. Es wird beschrieben, was das für Menschen sind. Wie hier immer dann auch in der Regel eine andere Geschlechterrolle spielt. Dass die der Charakter haut wie Jannes und Jambres, die Zauberer, die Mose widerstanden sind. Das heißt, das ist immer eine gewisse Rebellion gegen die Linie, die Gott vorgibt. Und jetzt sagt er am Schluss, es gibt hier Menschen, die werden sich nie bekehren. Und zwar sind Menschen, die mit völlig verdorbter Gesinnung praktisch behaftet sind, untüchtig zum Glauben. Das heißt, irgendwann kommt es raus. Das muss uns einfach klar sein. Man darf da mit der Sünde nicht rumspielen. Wenn man die Leute sagt, warum musst du dich bekehren? Wegen der Sünde. Was ist der Unterschied zwischen mir und einem unbekehrten Sünder? Die Stellung zur Sünde, das ist gar nichts. Dass ich Vergebung der Sünde habe, dass meine Sünde vergeben ist und dass ich mich von der Sünde letztendlich fernhalte, dass ich gebrochen habe mit der Sünde, das ist alles. Die Vergebung und die dadurch entstehende Stellung, dass ich mit der Sünde nichts zu tun haben will. Meine Einstellung, meine Haltung. Wenn jetzt sagt, ich habe Vergebung der Sünde und sündige voll weiter wie bisher, treibe, was ich Lust habe, das ist keine Bekehrung. Sondern bin ich genauso jemand, der hier wesensmäßig in diesen Dingen verhaftet ist und bin genauso unter diesem Gericht, ist überhaupt keine Frage. Also hier muss man sehen, hier geht es wirklich um den Ernst mit der Sünde. Titus 3,3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten, und da steht, dienten als Sklaven, mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Jetzt erklärt er und sagt, als ihr aber wieder geboren wart, habt ihr das ausgezogen, habt ihr mit dem gebrochen. Bekehrung heißt nicht nur Vergebung der Sünde, sondern Bekehrung heißt auch Bruch mit der Sünde. Und das ist der Punkt, den man heute nicht mehr hören will. Heute kommt durch die Hintertür die Sünde zurück in die Gemeinde Jesu. Der Dalai Lama ist ein Götzendiener und keiner, der wahrhaftig Gott dient, kann zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei solchen Dingen mittun, wo so jemand ist. Ob das eine Allianz heißt oder anders, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht mal, ob die Allianz mitmacht, interessiert mich auch nicht. Wie das Kind heißt, ob das ein Gemeindename ist, ein Verband, das ist völlig egal. Mit so Dingen darf man nichts zu tun haben. Und es können die hoch angesehensten Führer der Gemeinde Jesus sein. Wir haben das ja heute. Wenn die sich mit sowas einlassen, auf einen Kirchentag hinzugehen, wo so ein Götzendiener auftritt, früher haben die Leute evangelisiert, dann ist das ein Gräuel vor Gott und höchste Sünde. Das muss man einfach sehen. Und die Bibel sagt, das kommt am Schluss zurück. In der Endzeit kommt es zurück. Das ist unser Problem, dass alles, was Gott verboten hat, plötzlich scheinbar keine Sünde mehr ist. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn man einem Menschen dauernd etwas vorkaut und ihm dauernd etwas eintrichtet, irgendwann glaubt er's. Aber wenn du den Gläubigen dauernd sagst, das ist keine Sünde, das ist keine Sünde, obwohl es die Bibel sagt, irgendwann glauben sie es. Wann glauben sie es? Wenn sie nämlich nicht der Bibel letztendlich als letzte Instanz glauben, wenn du es dauernd hörst durch die Medien, und wenn das nämlich passiert, dann muss man sich absondern von den Medien. Das mit beeinflusst wird. Das ist nämlich der Kampf der Endzeit, dass die Sünde immer übermächtiger wird. Es wird wie eine Käseglocke, die wird immer brutaler, die geht immer mehr auf die Gemeinde los, die kommt immer näher und es wird immer normaler und am Schluss bist du unnormal, weil alle anderen das tun, aber du tust nicht. Da muss man Widerstand leisten und sagen, nein! Wisst ihr, mir ist doch das völlig wurscht. Selbst wenn noch die höchsten Leute beginnen, sich zu piercen und ähnliches. Das ist eine Sauerei. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Das ist keine Weltanschauung. Das ist abartig. Früher haben wir die Leute im Busch, die das gemacht haben, die Neger, die haben wir evangelisiert, die das gemacht haben. Und die Indianer, die fremde, farbige Völker haben wir evangelisiert, weil sie im Götzenkult waren und diese Dinge getan haben. Und jetzt plötzlich macht's die Weiße. Ihr versteht? In die westliche Welt bricht plötzlich Götzenkult. Der fremde Völker ein. Heute soll es plötzlich normal sein. Das ist nicht normal, das ist abartig. Das muss man einfach sich als Gläubiger vergegenwärtigen. Wenn wir mal so weit sind, dass wir als Gläubige sagen, das ist okay, ist auch in Ordnung. So, so, so fängt es nämlich an. Sei barmherzig, sei nicht so radikal, sei nicht so böse, lass die stehen, versuch sie zu gewinnen. So fängt die Leier an. Hat Gott sich geändert? Ich habe nichts davon gemerkt. Irgendwann wird Gott rächen. Ich habe jetzt im Urlaub, wenn ich das Alte Testament für die Studienbibel nochmal durchgucken muss, habe ich fast nur diese Gerichtsbücher, wie zum Beispiel Jeremia. Ich habe die ganze Chronika, Königsbücher und auch Jeremia durchgelesen. Ich bin neu erschrocken, mit was für einem heiligen Ernst, mit was für einer heiligen Eifersucht Gott gegen jede Form des Götzendienstes vorgeht. Und er sagt, ich bin derselbe, er hat sich nicht geändert. Das müssen wir einfach sehen. Die Sündenkatalog drückt im tiefsten das aus, dass er die Sinnung da ist, die hier gekippt ist, und dann beginnt diese Sünde zu tun. Nächster Sündenkatalog, Hebräer 10. Ich hätte auch 6 schon lesen können, wo es um den Abfall geht, aber 10 ist wesentlich besser. Hebräer 10, 26 bis 31. Also die Kataloge sind nicht vollständig, ich hätte noch viel mehr draufschreiben können. Nur, dass man mal sieht, wie ernst die Bibel Sünde nimmt. Hebräer 10, 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die volle Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Schlachtopfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemeint geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und weiter. Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie kann man die Bibel anders lesen? Da steht glasklar, wenn ein Wiedergeborener, wenn ein Wiedergeborener freiwillig sündigt und in diese Sündekataloge wesensmäßig zurückgeht und bis zum Exzess, dass er das vollkommen freiwillig wieder im Präsens, das heißt tut, das heißt, wenn er reingeht, bis es zum Hauptwort wird, wenn er wirklich in die Sünde reingeht, gibt es ein Point of No Return, wo es keine Rückkehr mehr gibt, wo es kein Opfer für Sünde mehr gibt. Und wenn dann der Gläubige abfällt, gibt es kein Zurück, dann geht er unweigerlich verloren, kann ihn nicht mehr bekehren. Es ist vorbei. Die Bibel hat nie was anderes gelehrt. Das ist mir noch völlig egal, ob Calvino oder die andere oder die Amerikaner das anders gelehrt haben mit ihrer Theologie. Das interessiert mich nicht, weil ich kein Theologe bin, sondern weil ich der Bibel glaube. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn man mutwillig sündigt, wenn man zurückgeht in die Sünde, gibt es einen Point of No Return of Jews. Darum ist das ja so gefährlich. Und die Bibel lehrt jetzt, in der Endzeit kommt es immer stärker, es kommt immer näher. Weil hier ein Endzeitmensch geboren wird, der letztendlich in diesen Sünden lebt, wesensmäßig. Also müssen wir aufpassen. Hebräer 12, 15 bis 16. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch sie befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen das Erstgeburtsrecht verkaufte. Man kann also die Gnade Gottes auch versäumen. Das ist mir ganz wichtig, dass man den Punkt begreift, was hier die Bibel sagt. Man kann die Gnade Gottes versäumen, und zwar indem man eine falsche Einstellung zu seinem Erstgeburtsrecht hat. Indem man zum Beispiel das Erstgeburtsrecht, sprich die Wiedergeburt, die Errettung, indem man die gering achtet, indem man das als etwas Normales erachtet und dann der andere Dreck treibt, indem die Welt einem lieber wird und man andere Dinge dreht, indem das Erstgeburtsrecht verachtet wird. Und das sagt die Bibel ganz klar, aus dem raus, letztendlich kommt die Befleckung und das steckt andere an. Das ist keine Privatsache. Wenn das jemand in der Gemeinde tut, steckt er automatisch sein Umfeld an. Das ist eine ganz böse Sache, wo man dann letztendlich praktisch wieder wie der Esau war, unzüchtig, gottlos wird, man entfernt sich dann immer stärker vor Gott. Das heißt also, für die Gemeinde ist eine Gefahr da durch die Sünde. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe Vergebung der Sünde, warum reden wir über Sünde? Der Paulus redet über Sünde, die Apostel redet über die Sünde, die ganzen Lehrbriefe reden über Sündekataloge. Sie sagen immer, du warst früher so, Vorsicht. Sie sagt, Vorsicht auch jetzt. Mach dich nicht zu ihrem Teilhaber, lass dich nicht beflecken, geh da nicht rein. Es gibt einen Punkt, wo du, wenn du voll reingehst, nicht mehr zurückkommen kannst. Muss man einfach sehen. Tatsache. Wisst ihr, ich sag's mal so. Mir ist doch das klar. Das will halt kein Mensch hören. Die Gläubigen wollen heute das gleiche hören, was mir in der Läden sagt. Ich war immer im Sportgeschäft und wollte in meiner Kleine was kaufen. Also der Verkäufer, der ist mir sowas von auf den Geist gegangen. Ja, wisst ihr, was der mir gesagt hat? Jedes zweite Wort war. Und Hauptsache, es macht Spaß. Und Hauptsache, es macht Spaß. Der hat überhaupt nichts anderes im Schädel drin gehabt wie Spaß. Das hast du richtig gemacht. Spaßgesellschaft, Spaßgesellschaft. Hauptsache, es macht Spaß. Wenn mal die Atombombe fallen, dann wollen wir mal sehen, wo der Spaß bleibt. Wenn mal die Menschen wirklich jämmerlich zugrunde gehen, dann wollen wir mal sehen, was für ein Spaß ist. Wenn mal das Gericht Gottes kommt. Dann sehen wir, wo der Spaß ist. Der Mensch lebt im Wahn, im Irrsinn lebt der Mensch. Nicht begriffen, um was es geht. Nicht begriffen, dass Gott seinen Sohn jämmerlich am Kreuz sterben lässt, wegen dieser schrecklichen Sünde. Wenn du mit den Leuten heute redest, ist alles bloß Spaß. Also, das ist ja lustig. Ich habe heute sogar ein Duschmittel gekriegt und beim Duschen lese ich manchmal, was da drauf steht. Da stand drauf, verlieb und zähle. Wellness. Wenn man dann überlegt, wie wirkt jetzt das Mittel, geht das rein, dass dein Inner plötzlich die Seele pusht wird. Zum Beispiel, es ist alles nur noch auf Wohlfühler raus, alles nur noch. Die alten Gläubigen haben gedient, die alten Gläubigen sind unterdurch, die haben den Kampf des Lebens gekämpft. Heute ist alles Wellness. Jetzt musst du nur die Leute streicheln und lieb zu ihnen sein. Na, liege sie dir ehrfürchtig, sei zu Füßen. Das ist die Verführung der Endzeit. Die Gläubigen werden gekitzelt. Sie werden hofiert. Ich hoffe bei uns nicht, aber trotzdem. Ich muss aufpassen. Es ist gefährlich. Es ist elend gefährlich. 1. Petrus 4. Halt, Entschuldigung, ich bin im Jakobus ja gar nicht gelesen. Jakobus 4, 1 bis 6. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Also, zwischen Menschen. Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht. Weil ihr nicht bittet, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich Gott zum Feind. Das heißt, diese Begehrlichkeit, die führt zu Weltformigkeit, dass man die Welt immer lieber hat und dann kommt die Feindschaft Gottes. Das heißt, dann mache ich mir Gott zum Feind. Natürlich ist Hebräer 10 der absolute Höhepunkt, wenn jemand abfällt. Aber man muss ganz nüchtern sein, es geht über Sünde. Man fällt doch nicht ab wegen irgendwelche Kleinigkeiten. Man fällt doch nicht ab wegen irgendwelche Dinge. Die Bibel sagt, man fällt ab wegen der Sünde, sonst wäre ja gar nichts. Aber wenn ich Nöte habe, mit denen ich fertig werde, und der Teufel, es gelingt ihm, durch seine Tricks mich so weit zu kriegen, dass ich in die Sünde gehe, dann bin ich gefährdet. Ich werde immer erst gefährdet, wenn ich in die Sünde reingehe, vorher nicht. 1. Petrus 4, 3 bis 5. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet die, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, wer der Wille Gottes letztendlich tut, wird in der Welt, die der Wille der Heide, der Wille des Teufels und der Wille der Sünde tut und letztendlich hier Götzendienst betreibt, der Gläubige wird hier unter Druck kommen. Das ist normal. Sobald du dich von der Sünde absonderst und dich dagegen stellst, kriegst du Druck. Das ist doch ganz klar. Sie werden dich belachen, sie werden dich auslachen, sie werden dich verlästern. Sie sind gegen dich und sie verstehen es nicht. Aber das ist der Normalzustand. Die Bibel sagt hier ganz klar, und die das tun, wo man immer denkt, warum geht es dem Gottlosen so gut, warum geht es der Welt so gut? Die Bibel sagt ganz klar, sie werden Rechenschaft ablegen. Diese Rechenschaft wird bedeuten, es wird im Buch des Lebens nachgesehen werden. Du wirst sie nicht dort finden. Sie werden verloren gehen. Es wird bei den Werken nachgesehen werden, die Strafe, auch das Maß der Strafe, auch in der Hölle. Das müssen wir einfach mal nüchtern sein. Die Bibel redet nicht viel drüber. Aber Gott ist gerecht. Die Qual wird da entsprechend meiner Werke sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine jetzt nicht eine Qual, die zeitlich begrenzt ist, sondern ich meine eine Qual, die Gott letztendlich so gibt, wie es gerecht ist vor Gott. Wir müssen es ihm überlassen. Sie beschreibt es nicht. Aber letztendlich ist Gott gerecht, er straft nach dem Maß, so wie es letztendlich von Gott her auch vorgesehen ist. so wie der Mensch gehandelt hat. Dann 2. Petrus 1, nee, 2. Petrus 2, 1 und folgende. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Viele werden ihnen nachfolgen auf ihren verderblichen Wegen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Falsche Lehre. Es ist mit das Gefährlichste, was es gibt. Wisst ihr, was denkt ihr, wie oft mir die Leute sagen, hör endlich auf mit eurer Lehre. Mir ist das klar, ich weiß warum. Ich bin wegen falscher Lehre in die Pfingstbewegung geraten. Ich bin wegen falscher Lehren nochmal in zwei falsche Richtungen hineingeraten. Und ich bin immer nur durch die Gnade Gottes bin ich wieder rausgekommen. Falsche Lehre ist etwas Tödliches, weil sie führt zu falscher Einsicht, zu falscher Ansicht, zu falschem Tun, zu falschem Handeln, und sie führt letztendlich zur Sünde. Das sagt hier nochmal ganz klar, es werden falsche Lehrer auftreten. Die werden wunderschöne Dinge erzählen. Bloß die Frage ist, ob es stimmt von der Bibel her oder ob es nicht stimmt. Wisst ihr, und auch nicht jeder Prediger, der Späßle macht auf der Kanzel, muss wegen dem vor Gott sein. Ist klar. Habt ihr vorher gelesen, was die Bibel über Späßle sagt? Über Witzeleien. Das will ich hören, weil es gefällt einem ja. 1. Johannes 2, 9-11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Es kommt immer wieder raus. Wesensmäßig sieht man diese Sünderhaltung am Verhältnis zu anderen Gläubigen. Wenn ein Gläubiger mit einem anderen Gläubigen der Hass pflegt. Das heißt, wenn er das nicht über sich bringt, mit den Gläubigen in Frieden zu leben, dann sagt die Bibel, dann ist er in der Finsternis und sein Endziel ist unbekannt. Das heißt, er ist in der Gefahr, dass er verloren geht. Das muss man einfach mal nüchtern sehen. Ist die Bibel ganz eiskalt. Man kann sich das nicht leisten. Unversöhnlichkeit, Bösartigkeit, auch unter Gläubigen, ist nicht drin. Das geht nicht. Judas 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Es wird beschrieben, dass das sei wie Sodom und Gomorra, Vers 8, trotzdem beflecken auch diese in ähnlicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch. Fachten die Herrschaft und lästern Mächte. Es wird beschrieben, wie selbst der Erzengel dem Teufel gegenüber kein lästerndes Urteil gefällt hat. Jetzt findest du immer wieder Gläubige, die zum Beispiel hingeht und dem Teufel gegenüber bestimmte Praktiken anwendet. Ich habe selber einen der größten Pfingstprediger kennengelernt, der hat ein Buch geschrieben, da siehst du vorne auf dem Umschlag im Englischen, siehst du ihn stehen als Boxer mit Boxhandschuhen und der Teufel sitzt mit einem blaue Auge auf dem Boden. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Da brauchst du dir über die Charismatiker und Pfingstler, wenn sie solche Dinge tun, keine Gedanken mehr machen. Hier steht, was es heißt. Ich möchte nochmal betonen. Manchmal vergessen wir, dass wir mal früher Pfingstler waren. Es ist hier ein Einbruch vor Finsternis. Und er sagt hier, wenn jemand Finsternismächte lästert, und es kommt genau in diesen Kreisen massiv vor, kommt aber auch bei den Evangelikalen vor, sagt er, sind sie nicht echt? Er sagt Vers 12, diese sind Schandflecken bei Liebesmalen, schmausen mit euch, indem sie sich ohne Scheu selber weiden. Das ist Wellness. Man weidet sich selber. Wolken ohne Wasser. Das heißt, kein Heiliger Geist. Ohne Winde, umhergetrieben, und von Winden umhergetrieben. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst. Zweimal erstorben. Nicht bloß einmal erstorben, sondern zweimal. Und er sagt dann, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 16, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Schande einfach das, was man immer sagt, was das Normale des Gläubigen ist. Eine vollkommene Dankbarkeit einmal Jesus gegenüber für die Vergebung der Sünde. Eine Hingabe, ein neues Leben. Man lebt in einem neuen Umfeld. Man dient Gott. Man liest die Bibel. Man ist letztendlich in einem neuen, wie soll ich sagen, Gebiet, auch der Seele, man ist in einem neuen Gebiet, wo man zur Ruhe kommt, wo Gott die entscheidende Rolle spielt. Es kann alles weggehen. Ist überhaupt keine Frage. Es kann durch Sünde wieder rückgebildet werden. Und dann wird es gefährlich. Will ich einfach nochmal betonen. Offenbarung. Das ist ja unser Thema. Offenbarung 9. Jetzt kommen die Kataloge der Offenbarung. Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Jetzt kommt ein Katalog, es sind fünf Dinge. Ein Inselkatalog. Dämonendienst jeder Art, Okkultismus also jeder Ausprägung. Und zwar, zweite Mord, das ist ja das, was heute passiert. Abtreibung ohne Ende. Es gibt ein frommes Buch, immer frommer Verlag. Das könnt ihr in frommer Buchhandlung kaufen. Da steht drin, und wenn ein Kind behindert ist und es wird irgendwo gefährlich, dann kannst du abtreiben, wenn du es von deinem Gewissen her vereinbarst. Das ist nicht eine Sekte, sondern das ist einer der führenden evangelikalen Verlage. Ich möchte es mal so betonen. Da seht ihr, wo wir hingeraten sind. Die Bibel sagt, es ist Endzeit. Mord. Das nächste, Zauberei, Okkultismus, Drogen, Pharmakeia, dass man letztendlich hier im Okkultbereich angesiedelt ist. Wisst ihr, jetzt kommen wir mal zum Entscheidenden. Es gibt auch Gläubige, die meditieren. Räucherstäbchen und solche Sachen, da denkt man nur wunder, wie fromm das alles ist. Das kommt alles immer mehr. Ich weiß, evangelikales Missionswerk, das früher das Blut Jesu gepredigt hat, das früher radikale Bekehrung gepredigt hat, das früher Stellung gegen Sünde bezogen hat, ohne Ende. Irgendwann haben sie Bibelstunde abgeschafft, statt der Bibelstunde haben sie Kerze aufgestellt, haben meditiert wie im Tessé. Das kommt. Wir denken immer, das ist so weit weg, weil das Böse noch nicht da ist, aber das kommt. Noch über ihre Unzucht. Porneia, jede Form der Unreinigkeit. Wisst ihr, ich sag's mal ehrlich. Zum Glück gibt's noch genügend Normale, die geil blicken, was da für Schweinereien überall laufen. Aber wenn ich bloß einmal gucke, diese Warnungen vor AIDS, was da für Plakate sind, da fährt, ich sag's mal vorsichtig, die hätte man früher eingesperrt, die sowas gemacht hat, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Schon ein paar Jahre her, aber das wäre nicht durchgegangen. Heute, alles normal. Alles in Ordnung. Noch über ihre Diebereien. Wir sind nicht nur ein Volk von Huren geworden, sondern wir sind auch ein Volk von Dieben geworden. Heute ist Diebstahl das Normalste. Zu Betrüger ist das Normalste. Meine Frau hat eine Gewohnheit, ich mache das auch nicht. Ich betrüge das zwar niemand, wahrscheinlich wurde ich genauso oft mindestens Betrüger. Sie guckt, wenn sie einkaufen ist, guckt sie den Zettel nochmal durch. Nein, nie. Ich schoppe einen Kittelsack und gang. Ja, aber sie guckt immer den Zettel durch. Jetzt stimmt es um 5 Cent nicht. Dann geht sie hin und gibt die zurück. Und dann merkst du in der Kasse, wie die Leute, die denken, das ist nicht normal, dass man sowas tut. Die sind jetzt nicht mehr gewöhnt, dass man ehrlich ist. Oder genauso, dass man sagt, ich scheiß Finanzamt nicht. Entschuldigung. Das ist halt unnormal. Ich habe mal einen Prediger, einen Pfingstprediger gehört, der stand da und hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ich habe schon mal erzählt, hat er gelächelt. So richtig verklärt gelächelt und hat er gesagt, aber was ist des Kaisers? Jetzt muss ich sagen, so leid es mir tut. Das, was der Kaiser sagt, was des Kaisers ist. Ob es gerecht ist oder ungerecht, ist egal. Wenn der Kaiser sagt, her mit der Steuer, dann habe ich sie zu zahlen, ob das gerecht ist oder nicht. Natürlich ist es ungerecht, wenn du doppelt, dreifach, vierfach, fünffach Besteuerung hast, aber das ist nun mal des Kaisers. Also gibt's bloß eins, zahlen. Das muss ich einfach vergegenwärtigen. Wenn man nicht zahlt, ist es Sünde. Das ist das Problem, es ist Sünde, wenn man nicht zahlt. So ist der Mensch. Ist euch aufgefallen übrigens, was die erste Herzensstellung nach dem Sünderfall ist, außer Angst. Also die erste ist ja Angst, das ist klar. Angst vor Gott ist die erste. Wisst ihr, was die zweite ist, also die sofort sich äußert aktiv, die zweite ist sofort die Ausrede. Gott sagt zu Adam, warum, sagt er Eva. Gott geht zu Eva, sagt warum, sagt sie zu Teufel. Und so ist der Mensch. Ausrede, das ist es. So ist der Mensch. Das ist in der Endzeit. Wird es kultiviert, es wird blühen. Aber die Bibel sagt hier, das sind die vier großen Sünder, die geschehen und sie resultieren aus Dämonendienst, aus Okkultismus. Sünderkatalog Nummer 20, Offenbarung 14, ab Vers 9. Dein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahl seine auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Darf ich mal Deutsch reden? Ich habe auch einen Computer. Ich habe Karte. Bei mir im Geschäft kommst du weder in der Kantine noch ins Geschäft rein ohne Karten. Aber jetzt möchte ich mal eins ganz klar sagen, dass überhaupt kein Zweifel aufkommt. Mir ist es glasklar, dass genau über die Schiene der Antichrist das herbeiführt, dass die Anbetung des Antichristen geschieht und dass hier alles abgeriegelt wird. Das wird über die Medien geschehen, über Fernseher, über Internet, über Handys, über alles, was hier letztendlich in diese Ecke geht, plus PIN, plus Geheimzahlen, plus Codes, plus diese Dinge. Man braucht jetzt nur keine Angst zu haben, aber ich möchte mal eins betonen. Die Endstufe von diesen Entwicklungen ist der Antichrist. Die Endstufe ist die Anbetung des Teufels über den Antichrist, über den ins Fleisch gekommenen Satan, nämlich über den Antichrist. Das muss uns klar sein. Also von daher, auch kein Gebiet. Manchmal hast du den Eindruck, die Gläubigen sind da besonders fit und besonders agil und besonders wild. Also, nochmals, einfach Vorsicht. Auch das ist ein Gebiet, wo der Teufel beherrscht, wo man äußerst vorsichtig sein muss. An dem Punkt, wenn man hier naiv ist, kann man sagen, kommt blitzschnell das Elend. Offenbarung 21,8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, nämlich die Hölle. Jetzt wissen wir, was draußen heißt. Draußen ist die Hölle, ist der Feuersee. Und jeder sagt, diese wesensmäßige Sünde sind der Grund, warum es eine Hölle gibt. Sonst gäbe es keine. Wenn man dann zu unserem Text geht, draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wenn man die zwei Texte zusammennimmt, hast du im Prinzip die gesamte Gefahrenquelle zusammengefasst. Draußen sind. Es muss uns nochmal klar sein. Der Mensch ist tot in Sünde. Der Mensch letztendlich ist in Adam gefallen. Und es geht beim Evangelium nur um die Sünde, sonst um nichts. Wisst ihr, manchmal hast du den Eindruck, die Gläubigen glauben, wenn wir jetzt das schönste Chor haben, wenn wir jetzt die schönste Zeugnisse haben, manchmal sagen zu mir die Leute, lass uns doch Erlebnisberichte geben, mach doch das, hör doch auf, 5 Viertelstunden zu predigen, an ihm leben. Die Bibel sagt, predige das Wort und nicht beginn, hier Theater zu spielen. Ich war schon in Gemeinde, da war das Vorprogramm mindestens so groß, wie letztendlich die Verkündigung. Da kam der Mann zu mir, ganz ernst, ganz, ganz wichtig, da steht was, ganz heiliges. Ich habe gesagt, du darfst ja nicht länger wie 3 Viertelstunden predigen. Du musst um 11:30 ja aufhören, das ist was ganz Wichtiges. Das ist eine ganz wichtige Sitzung oder Seelsorge oder was ganz, ganz Heißes. Wisst ihr, was das Wichtige war? Kaffee. Es war Kaffee. Ihr begreift das nicht mehr. Es geht letztendlich darum, dass man den Gegner beim Namen nennt. Und das, was die Gläubigen gefährdet, ist Sünde. Der Abfall geschieht nur über Sünde, sonst über gar nichts. Der Gläubige wird lauter Sünde. Der Gläubige befleckt sich durch Sünde. Ärgere Gemeinde gibt es durch Sünde. Neid, Streit, Hader, ist alles Sünde. Alles, was eine Gemeinde negativ, bös entwickeln lässt, ist Sünde. Und es geht nur um die Sünde, sonst um gar nichts. Drittes Blatt. Lukas 24, 47. Es ist einfach so, da Jesus kam letztendlich mit einer Botschaft und er kam mit einem Zentrum und dieses Zentrum ist das, was die Gläubiger umtreiben muss, Tag und Nacht und sonst nichts anderes. Er sagt hier, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünde verkündigt werden unter allen Heiden, beginnend in Jerusalem. Ihr seid Zeugen davon. Wisst ihr, das ist die Botschaft der Gläubiger. Das ist das, was sie bezeugen sollen. Buße, Glaube und Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Das ist das, um das, was geht. Manchmal hast du den Eindruck, Gläubig sind aus Rand und Band. Da gibt es Gemeindebewegungen, Gemeindewachstumsbewegungen, Gemeindegründungsbewegungen. Es gibt alles, was du das Herz begehrt. Aber wisst ihr, das Normale, das ist oft so, je mehr ich solche Sonderdinge sehe und ich kratze an der Oberfläche, wo ist das Normale? Das Normale ist Angst vor der Sünde, Trennung vor der Sünde, zentrale Botschaft, Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Da hat Jesus im Zentrum, im Mittelpunkt, der das einzige Mittel gegen diese Sünde hat und Bruch mit dieser Sünde, nach Reinigung, das ist der entscheidende Punkt. Guck doch einmal die alttestamentlichen Heiligen, guck die Apostel an, guck die Briefe an, es geht immer gleich. Du brichst mit der Sünde, du kriegst Vergebung der Sünde und dann gehst du weg von der Sünde, das ist der Normalzustand. Und die Bibel hat nie von was anderem geredet, Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es geht darum, dass die Sünde weggeht, sonst um gar nichts. Es geht nicht darum, theoretisch Vergebung der Sünde zu haben und weiter in der Sünde zu leben. Das ist die große Irrlehre drin. Dass man den Gläubigen weiß macht, ihr könnt treiben, was ihr wollt, es passiert euch nichts mehr, sondern es ist ganz klar und unzweideutig, die Sünde muss weg, Bruch mit der Sünde. Vergebung durch Jesu Blut, aber gleichzeitig Bruch mit der Sünde. 1. Korinther 15, Vers 3. Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Er ist gestorben wegen der Sünde. Das war der ganze Grund für sein Kommen. Er ist gekommen, weil er einen Körper anziehen musste, der unverdorbenes Blut hatte. Er konnte das mosaische Gesetz nur erfüllen, die Strafe nur tragen, wenn ein Mensch, ein wirklicher Mensch geboren wurde, der keine Sünde hatte. Das ist der Grund für die Jungfrauengeburt. Das ist der Grund für die Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum er keine Sünde hatte, warum er keine Sündenatur hatte, auch keine Sünde begangen hat. Das ist der ganze Grund. Ich hätte nicht das Sühnopfer für die Sünde sein können. Und um das geht es. Es geht immer um die Sünde. Apostelgeschichte 3, 19. Wir können quer durchgehen durch die Bibel. Ist egal, wo man ansetzt. Jetzt haben wir das Gleiche. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Quickung vom Angesicht des Herrn kommen. Am Gläubiger geht's gut und der Gläubiger ruht und der Gläubige genießt letztendlich das Evangelium, wenn mit der Sünde und mit der Vergebung und mit der Reinigung alles klar ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das müssen wir unseren Jungen sagen. Unser Junge müsste sich bekehren, weil sie von Natur Sünder sind. Das ist der ganze Grund, weil man Wiedergeburt nicht vererben kann. Man muss sich selber bekehren. Und unser Junge muss man sagen, ihr könnt treiben, was ihr wollt. Das ist alles uninteressant. Ihr könnt Freizeit machen, ihr könnt fromm sein, ihr könnt euch letztendlich alle möglichen menschlichen Überhänger. Wenn unsere Veranstaltungen nicht dazu führen, dass sich Junge bekehren, dann haben wir das Ziel verfehlt. Wenn unsere letztendlich unsere Versammlungen nicht dazu führen, auf der Alte, dass sich bekehren und dass die Bekehrte sich von der Sünde fernhalten, dass sie in klarer Weg gehen dem Lamme nach, dann ist es verfehlt. Muss uns klar sein. Nicht die Spielerei. Spielerei gefällt den Leuten. Hat immer gefallen. Noch was ihnen die Ohren jucken, sagt der Apostel. Genauso sehe ich das. Das gefällt den Leuten, wenn die Ohren jucken, wenn man schön, wenn man Lehrer hat, wenn man was Besonderes hat. Apostelgeschichte 10, 43. Von diesen legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünde empfängt. Nehmt nur mal eine Konkordanz und guckt, was das Wort Vergebung der Sünde für eine Rolle spielt in der Bibel. Eine ungeheure Rolle. Um das geht's. Das Zentrum. Da Jesus kam, die Erlösung, Bekehrung, Wiedergeburt, hat alles mit Vergebung der Sünde zu tun. Und er sagt hier, die ganze Bibel, das ganze Alte Testament zielt da drauf. Apostelgeschichte 22, 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das heißt, man kommt zum Herrn Jesus, ruft seinen Namen an. Wegen was? Wegen Vergebung der Sünde. Ich erzähle eine Geschichte. Es live passiert. Der Michi und ich hatten einen Seelsorgefall. Der Seelsorgefall war so, ich sage keinen Namen, weiß auch niemand, wer es ist. Jahre her, weiß sowieso niemand mehr. Der Seelsorgefall war so, dass der Mann, nicht durchbrechen konnte zur Vergebung der Sünde. Das nicht packen können, das nicht fassen können. Der wollte Gott dienen, der war erweckt, der war angeschossen, aber es ging nicht, es ging einfach nicht. Und dann haben wir zu zweit genommen, nochmal ganz langsam. Dann haben wir nochmal, wie ein kleines Kind, haben wir erklärt, es geht um Sünde. Es geht um Vergebung. Es geht darum, nicht mehr dem Teufel zu dienen, nicht mehr zu spielen, nicht mehr dem Teufel zu dienen. Du musst nicht nur Vergebung der Sünde wollen, sondern du musst brechen mit der Sünde. Brechen. Der hat gebrochen. Der Mann hat gebrochen und derselbe Sekunde, wie er willentlich bereit war zu brechen mit der Sünde, derselbe Sekunde konnte er die Vergebung der Sünde sofort annehmen. Der hat sofort Friede gehabt, der hat sofort Heilsgewissheit gehabt, er konnte die Erlösung annehmen. Er hat hinterher furchtbare Erfechtungen, er geht Monate, Jahre lang, aber er konnte es annehmen, er war wiedergeboren, er war gerettet. Dieser Mann hat einen Freund gehabt. Der Freund war in einer ähnlichen Situation. War charakterlich ein bisschen leichtsinniger wie er, vielleicht, im Nachhinein. Es war die gleiche Situation. Der hat auch gekämpft um Vergebung der Sünde. Konnte sie auch nicht. Die haben das Gespräch innerhalb von einer Woche geführt. Dann sind wir zu dem anderen hin. Haben mit ihm, es war so was von deckungsgleich, wo wir raus sind aus dem Zimmer, sage ich zu Michi, sag mal, hast du sowas schon mal erlebt? Ist alles gleich. Ist alles gleich. Dann sage ich trotzdem, ich habe das Gefühl, das ist echt. Und da ist alles gleich gelaufen. Auch der Mann hat bekundet, er bricht mit der Sünde, nimmt der Lösung an. Aber jetzt kam es raus. Kurze Zeit drauf hat den weggeschlagen, wie wenn er nie gläubig gewesen wäre. Er ist in die Sünde wieder reingefallen, ist dann am Schluss bei den Zeugen Jehovas gelandet, wo er heute ist, weiß ich nicht, die haben ihn nicht mehr beobachtet. Aber zuerst mal ist er in die Sünde rein, dann ist er in Zeugen Jehovas. Das Problem war Sexualität. Das heißt, der Mann hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat den Bruch mit der Sünde nicht vollzogen. Er hat nicht wirklich vollzogen und ist nicht durchgebrochen. Und das ist das, was hier die Bibel letztendlich meint. Sie meint, dass letztendlich ich als Gläubiger mit der Sünde brechen muss und die Vergebung der Sünde annehmen muss. Ich kann die nur annehmen, wenn ich gleichzeitig brich. Ich kann nicht praktisch sagen, Herr, gib mir Vergebung der Sünde, er ist der Kenner der Herzen, wenn ich gleichzeitig im Hinterkopf habe, ich sündige aber weiter. Sobald du denkst, du sündigst weiter, kriegst du keine Vergebung. Ist überhaupt keine Frage. Dann sperrt der Herr, das ist das Entscheidende. Und hier letztendlich, hier geht der Kampf, hier spielt das die entscheidende Rolle. Er sagt, du musst den Namen des Herrn anrufen. Wenn man den Namen des Herrn anruft, ist es klar, dass gleichzeitig tu Buße und Glaub geschehen sein muss. Man muss bereit sein, Buße zu tun, mit der Sünde zu brechen. Römer 3, 25. Wenn man das getan hat, dann kommt Römer 3, 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Dann wirkt plötzlich das Sühnopfer. Dann wirkt das Blut plötzlich. Dann bricht es plötzlich. Und mit einem Schlag kommt die Heilsgewissheit. Mit einem Schlag kommt auch Vergebung. Und dann wird ein Gläubiger, auch wenn er gesündigt hat, kommt er in den alten Zustand wieder zurück. Dann ist er wieder in Ordnung mit Gott. Dann kann er wieder an Jesu Blut glauben. Dann wird es wieder. Aber absolute Bedingung ist Bruch mit der Sünde, was dazugehört. Römer 4, Vers 7. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Er sagt, das ist die wahre Glückseligkeit. Wohl dir. Was ist das Höchste, das ein Mensch erreichen kann? Vergebung der Sünde. Jetzt geht einmal in die gläubige Kreise. Und frage die Gläubiger, was ist das Höchste, was du haben kannst? Was ist das Höchste, was eine Gemeinde haben kann? Was ist das Höchste, was ein Mensch besitzen kann? Obwohl die Antwort kommen wird, Vergebung der Sünde. Wir werden sehr viele fromme Antworten kriegen. Vielleicht wird der eine sagen, Erweckung, alles mögliche. Aber das Höchste, die höchste Glückseligkeit laut Bibel ist Vergebung der Sünde. 2. Korinther 5, 19. Wenn nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünde nicht zurechnete das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und dann sagt er, lass dich versöhnen mit Gott. Das heißt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Jetzt kommen wir zum vollkommenen Opfer. Es ist im Kreuz vor Golgatha alles passiert. Diese ganze Menschheit ist vollständig erlöst. Jeder Mensch ist erlöst. Aber anzunehmen, dass das wirksam wird, wir zwei Kreuzer, dass es wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Wirksam wird erst, wenn jemand Buße tut und glaubt. Und man kann zum Beispiel dieses Opfer gar nicht annehmen, man kann gar nicht die Wirklichkeit, die Reinigung annehmen, wenn man nicht bricht mit der Sünde. Das ist der entscheidende Punkt. Die Sünderkataloge steht doch nicht zum Spaß in der Bibel. Die steht doch drin, dass ich das sehe, vor was ich hier brechen muss. Und wo die Gefahr steckt. In der Endzeit wird die Sünde immer radikaler, die wird immer frecher. Du siehst immer, wie Sünde letztendlich frecher wird, das wird immer normaler. Sag doch heute mal zum Ungläubigen, vielleicht sind die Gläubigen teilweise schlimmer, sag ihnen, bestimmte Dinge sind Sünde, geht nicht. Was dann kommt? Da wird es noch gut, wenn bloß ein Lächeln kommt. Galater 1, Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Schon damals sagt er, Jesus hat sich für uns gegeben, um uns von der Sünde zu befreien, um uns zu reinigen aus der Sünde, dass wir aus diesem gegenwärtigen bösen Weltlauf, da steht in griechischer Äon, das heißt dieses Zeitalter, dass wir rauskommen, dass wir Trennung haben, dass ein Unterschied ist zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe Leute gefunden, die sind unendlich fromm. Sie haben aber nie mit der Sünde gebrochen. Das ist der entscheidende Punkt. Mit der Frömmigkeit. Es gibt viel Frömmigkeit. Ich habe Leute kennengelernt, die haben mir so eine fromme Schau abgezogen, dass die war frömmer wie ich 100 Mal. Aber wenn du gebohrt hast, hast du plötzlich gemerkt, so ganz sauber mit der Sünde war es nicht. Wisst ihr, Gott hat was Herrliches gemacht. Weißt du, das Herz ist, geht der Mund über. Du musst nur Zeit mit jemandem zusammen sein, dann kommt es. Irgendwann verschnappt er sich. Ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kommt es raus. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Da Jesus musste sogar die Vollwirkung der Sünde nicht nur aus seinem eigenen Leib ertragen, sondern er wurde sogar zur Sünde gemacht. Er wurde vollständig von der Sünde, ich sage es nochmal, vernagelt am Kreuz. So brutal, wie man sich nicht vorstellen konnte. Bloß weil er selber keine Sünde hatte, war es immer die Fremdsünde. Darum ist nichts passiert. Darum ist er in der Ewigkeit sofort letztendlich im Totenreich hingegangen und hat die Finsternismächte entwaffnet. Ist dann am dritten Tag auferstanden. Der Teufel konnte ihm nichts, weil er nämlich keine Sünde hatte, keine eigene. Er hat bloß die Fremde getragen. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt sagt die Bibel im nächsten Vers, das wurde uns sogar überströmend gegeben. Das war etwas, das überströmend gegeben wurde. Aber Erlösung bedeutet Loslösung durch Vergebung der Sünde. Das heißt, Bruch mit der Sünde geschieht immer durch Vergebung. Letztendlich, das sind wie siamesische Zwillinge, die sind da vollkommen verzahnt. Man bricht mit der Sünde, nimmt die Erlösung an und gleichzeitig geschieht diese Erlösung. Gleichzeitig kommt man raus aus dem ganzen Dreck. Anders geht's nicht. Den man den Namen des Herrn anruft. Hebräer 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Damit zeigt doch die Bibel in der Symbolsprache unzweideutig an, dass das, was zu tun war, die Vergebung der Sünde war, darum hat er sich gesetzt. Wenn der hohe Priester sich setzt, dann ist erledigt. Natürlich sagt die Bibel jetzt, er vertritt uns Tag und Nacht und tut seinen Dienst. Aber das Entscheidende ist passiert durch Vergebung, darum hat er sich gesetzt, der Herr Jesus. Hebräer 9, 11, das war das Entscheidende, was passiert ist. Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Hebräer 10, 19 sagt jetzt, das ist der neue Weg. Das ist der Weg zu Gott. Das ist die einzige Möglichkeit. Wisst ihr, und jetzt kommen die Evangelikale. Jetzt kommt plötzlich die gottlose Welt und die gottlose Religion und kommt und sagt, halt, es gibt auch andere Wege zu Gott. Es gibt Meditation. Es gibt letztendlich Gemeinsamkeiten. Ich habe mit Rand der Religion nicht einmal einen Millimeter zu tun. Derer fällt, egal was sie trägt, das Entscheidende. Derer fällt das Blut Jesu Christi. Und wo das Blut Jesu Christi nicht ist, ist keine Vergebung. Und wo das Blut Jesu Christi nicht ist, ist keine Errettung. Darum sind alle Religionen vom Teufel und führen ins Verderben. Aber hier ist der wahre Weg. Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen so großen Priester über das Haus Gottes haben, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, befreites Gewissen, Vergebung der Sünder, gereinigt durch Jesu Blut. Das ist das, was Gott will, und das ist überhaupt nichts. 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst in seinem Leib hinaufgetragen auf das Holz, damit wir den der Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Er sagt hier wieder, der Jesus trägt sie rauf aufs Kreuz, das vollkommene Opfer, und ich bekehre mich von ganzem Herzen, nehme es einfach für mich persönlich an. Das ist der Normalzustand. Und Abfall bedeutet doch, dass ich diesen Zustand willentlich aufhebe. Das ist Abfall. Das heißt, ich verändere meine Stellung zu der Sünde. Also kann ich hier nicht mitspielen. 1. Johannes 2, 2. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das sind Juden und Heide gemeint. Er ist das Sühnopfer. Es geht alles um den Herr Jesus. Alles um die Sühne für die Sünder. Alles um die Vergebung. Alles um das vergossene Blut. Wenn sich da der Gläubige drum dreht, dann ist er auf dem richtigen Weg. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vers 9 zeigt nochmal bei harter Sünde das Bekenntnis. Vor Gott Wiederreinigung. Das ist ein Normalzustand. Das ist das, um das, was ein Gläubiger zu drehen hat. Gehen wir rein in die Offenbarung, unser großes Thema. Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Das ist das Wesensmäßige, da wurde der Herr Jesus vorgestellt. Das ist das Entscheidende. Er hat euch gewaschen durch sein Blut. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Aber das Entscheidende ist, dass er euch gewaschen hat durch sein Blut. Das ist das Entscheidende. Und um das muss sich der Gläubige drehen. Es kann nicht sein, dass ein Gläubiger zum Beispiel abends ins Bett geht, ohne sicher zu sein, dass seine Sünde unter dem Blut gereinigt sind. Dass er sicher ist, dass er in keiner bewussten Sünde lebt. So ist man auch bereit, wenn der Herr kommt. Das ist überhaupt keine Frage. 1. Johannes 3, 4 bis 9. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Da haben wir wieder dieses Präsens, dieses Regelmäßige, diesen Zustand. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Lasst euch von niemand verführen. Geschwister, um was geht's hier? Um die Sünde. Die Verführung ist, indem man die Leute sagt, ihr könnt ruhig sündigen. Von wegen. Darf ich mal deutsch sein? Ich möchte wirklich nochmal auf die Reformation zurückgehen. Luther zum Beispiel hat am Landgraf von Hesse, am Philipp von Hesse, eine Bigamie geduldet, die Hurerei mit einer jungen Frau. Und am Schluss sagt er, jetzt muss eine kräftige Lüge her, dass das nicht rauskommt. Wisst ihr? Muss er mal eiskalt ansehen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir dürfen nicht Sünde dulden, bei uns nicht und bei anderen. Schaut, der Grund für Gemeindezucht der Gemeinde, man darf es nicht dulden, wenn man sich gegen Gott stellt. Und mir ist klar, warum der Luther sein Weg im Alter so schlimm geworden ist. Es kommt von solchen Dingen. Dann stellt sich Gott gegen dich und dann plötzlich kriegst du Probleme. Und der Höhepunkt ist, wenn man dann Hebräer 10 erlebt, dass man tatsächlich in den Abfall geht. Die Bibel sagt hier ganz klar, wer sündigt, wieder präsent, also im Dauerzustand der Sünde lebt. Das heißt, wer in dieser Gegenwartsform der Sünde lebt, der hat Gott nicht erkannt. Und wenn das jemand die ganze Zeit tut, auch nach der Bekehrung, dann kann man davon ausgehen, dass er gar nicht wieder geboren ist, dass er gar nicht bekehrt ist. Die Bibel sagt ganz klar, wer wirklich wieder geboren ist, der sündigt nicht. Und wer in ihm bleibt, wer wirklich ein Gotteskind ist, der begreift, um was es geht, wer in Christus bleibt, wer diese Vergebung die ganze Zeit hat, der sündigt nicht, der kann nicht in Sünde leben. Das ist für mich das Kriterium. Lass mich die Gläubigen sehen, ob sie in Sünde leben oder nicht. Männer kommen zu mir und sagen, oh, du hast dich zu wenig um den gekümmert. Und ich sage, wie konnte ich mich um den kümmern, der lebt doch in offener Sünde seit Jahren. Was soll das? Ich kann ihn nicht bekehren, versteht ihr? Das kenne ich, ich kenne es nicht. Ich kann mich um die Leute kümmern, die wollen, die Gott dienen wollen. Wenn die kämpfen um die Sünde, um die müssen wir uns kümmern, selbstverständlich. Aber in anderen, dem muss ich sagen, du musst dich bekehren. Du musst zum Herrn Jesus kommen, du musst sprechen mit der Sünde. Bevor du das nicht tust, keine Chance. Da hilft keine Salbe von Gilead, da hilft kein Pflaster, da hilft gar nichts. Es gibt kein Mittel ohne klare Bekehrung, dass man rauskommt aus diesem Dreck. Wenn man dann raus ist, dann geht der Kampf los um das Bewahren dieses Zustandes. Römer 8, 1 bis 3. So gibt es nun keine Verdammnis, heißt Verurteilung, mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte oder verdammte, das gleiche Wort, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Gott hat die Sünde im Fleisch verdammt durch Jesus Christus. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, wir sind als Wiedergeborene freigemacht durch ihn. Wir leben jetzt im Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und diese Gesetzmäßigkeit bewirkt, dass sobald ich das Opfer annehme, sobald ich die Vergebung wirklich besitze, sobald ich in Christus wandle, dass die Sünde keine Macht über mich hat und dass ich nicht sündige. Natürlich sagt die Bibel, wenn jemand kommt und sagt, der sündigt nicht, dann lügt er. Das ist unsere Gefahr. Wir kommen. Wir fallen in Sünde, aber wir leben nicht in der Sünde. Das ist der große Unterschied. Wir können in Sünde fallen, aber wir leben nicht da drin, wesensmäßig. Das ist der große Unterschied. Römer 6, 11 bis 14. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber vor Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit eure Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, deren Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, wenn ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das heißt, hier ist eine ganz klare Aussage, Gott will nicht, dass die Sünde über mich herrscht. So ich soll, indem ich mich für mit Christus gekreuzigt halte, der Sünde Widerstand leiste. Das heißt, ich schlage mich, bis ich in die Ewigkeit gehe, mit der Sünde rum. Allerdings vor einer Position, wo ich völlige Sieg habe, völlige Reinigung, völlige Vergebung, wo ich Sieg über die Sache habe. Epheser 2, Vers 5 bis 8. Scheint der Normalzustand vom Gläubigen. Auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er uns in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht auf euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und Offenbarung 12, Vers 10 sagt klipp und klar, und zwar am Schluss, wo die Gläubigen im Himmel sind, da heißt es, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten, das heißt die Herrschaft seines Christus. Denn herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das sagt er ganz klar, was sie getan haben. Sie haben dauernd Vergebung der Sünde. Sie haben ihr Seelenleben nicht gelebt. Römer 6, 6 bis 11. Sie haben sich für mit Christus gekreuzigt gehalten. Sie haben das Urteil über die Sünde angenommen. Sie haben sich klar zum Jesus bekannt und gesagt, so wird überwunden. Und so retten wir sich durch die Endzeit. Und so ist der Weg Gottes. Er hat es getan. Da kriegt niemand Ruhm, weil das alles in diesem vollkommenen Opfer drin ist. Ich benutze bloß das vollkommene Opfer für mich. Aber das ist der Weg. Und es geht bei diesem Weg, und jetzt sehen wir nochmals, wenn wir zu unserem Text zurückgehen, es geht um Sünde. Er sagt nämlich, draußen sind. Einmal sagt er in Vers 14, Gehorsam ist letztendlich das, was Gott will. Und in Vers 15 sagt er, aber draußen sind die, die eben mit der Sünde nicht brechen. Draußen sind die nicht. Nie eine echte Bekehrung erlebt haben. Draußen sind die, die mit der Sünde spielen. Draußen sind die Abgefallenen. Das ist eine ganze Gruppe. Aber das Entscheidende ist die Stellung zur Sünde. Wir haben jetzt gesehen, wenn man das annimmt, was der Jesus für uns getan hat, dann ist die Sünde kein Problem. Nur, man muss wollen. Man muss brechen. Und das ist auch das, was wir unsere jungen Leute sagen müssen. Wir sagen, die Sünde ist das Verderben der Leute. Es geht nicht darum, letztendlich, ob hier ein Jugendkreis oder ob ein ich sag's mal, irgendeine Veranstaltung der Gemeinde attraktiv ist. Um das geht es nicht. Sondern es geht um Sünde. Wir müssen es die Jungen genauso sagen. Wir müssen es auch der Alte sagen. Jung, alt, mittel, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht letztendlich beim Gläubigsein immer um die Vergebung der Sünde, um die Stellung zu der Sünde. Und hier sehen wir das Katastrophale bei diesem Sündekatalog. Draußen sind, wer hier wesensmäßig fast ist. Und jetzt muss man sagen, wohl dem, der begriffen hat, wohl dem, der sich bekehrt hat, wohl dem, der trotz Kampf mit der Sünde nicht praktisch aktiv hier zurückgeht in die Sünde, sondern wohl dem, der flieht, wohl dem, der Gott dient, wohl dem, der das Gekreuzigtsein mit Christus annimmt, der die Vergebung annimmt, der das Blut Jesu kennt, der überwindet, so wie die Offenbarung sagt. Und das ist das, was in der Offenbarung letztendlich als Warnung geschrieben steht, was auch das Programm Gottes ist für die Endzeit. Oder was glaubt ihr, Geschwister, um was es hier geht? Was geht hier draußen? Die Welt wird immer verrückter, die Welt wird immer krimineller, die Welt wird immer abartiger. Aber die Gläubigen müssen immer gleich bleiben, immer normal. Das, was für unsere Väter normal war, ist auch für uns normal. Das, was unsere Väter umgetrieben hat, ist auch das, was uns umtreibt. Vergebung der Sünde. Das, was Gott Sünde nennt, ist Sünde. Was Gott nicht Sünde nennt, ist keine Sünde. Das interessiert uns nicht. Aber das, was die Bibel Sünde nennt, ist Sünde. Und da wird der Kampf gehen, auch in drin sein. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, danke für den Gnadetag auch, dass dein Wort so klar ist und dass wir begreifen können und sehen können, dass die Sünde etwas Furchtbares ist, dass aber etwas gibt, das diese Furchtbarkeit der Sünde bei weitem übertrifft, nämlich die Herrlichkeit deines Opfers. Dass du am Kreuz vor Golgatha dein Blut vergossen hast für unsere Sünde, dass es in dir Vergebung der Sünde gibt, dass wir bei dir völlige Reinigung, völliger Bruch mit der Sünde, völliger Sieg erlangen können. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der mit der Sünde kämpft, der immer wieder in die Sünde fällt, dann gib ihm einfach Gnade, dass er begreift, dass er rauskommen kann und dass er Friede haben kann und dass er zur Ruhe kommen kann. Gib einfach Gnade über Bitte und Verstehe. Du bist unser Hirte, du bist der Hüter unserer Seele. Möchte uns dir einfach anbefehlen, gerade auch für die Insel. Möchte unsere Gemeinde dir anbefehlen, dass wir auf dem richtigen Pfad bleiben, in den Fußstapfen dem Lamme nach, in dieser Schiene der Vergebung der Sünde, in dieser Schiene des vollkommenen Opfers. Und nicht abgleitet links oder abgleitet rechts. Und dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.